Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Clarity Shift Folge. Und auch so herzlich willkommen. Ich habe das Gefühl, ich komme gerade vom Flughafen. Wir haben ja gerade unser Live-Event Clarity Shift Experience hinter uns gebracht. Ganz erfolgreich, in meinen Augen. Und an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die dabei waren, die jetzt auch gerade zuhören. Es hat total Spaß gemacht. Und genau, starten wir mit einer neuen Folge. Wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal über Veränderungen auch gesprochen. Da fand ich jetzt so ganz spannend nochmal diese Perspektive, wenn ich so in Richtung Veränderung gehe, warum ich dann eigentlich so oft das Gefühl habe, als ob mich irgendwas zurückhält, ja, als ob mich irgendwas so festhält und es mir schwer macht, sozusagen diese Veränderung umzusetzen.
Normalerweise sind das halt so alte Muster, die wir uns eingetreten haben, Autobahnen im Hirn, Gewohnheiten. Und was halt auch sehr oft der Fall ist, was wir auch jetzt am Wochenende im Workshop ein paar Mal hatten, ist einfach die Sorge darüber, was mein Umfeld sagt. Und das kann das private Umfeld sein oder das kann die Company sein mit den Mitarbeitern und den Kunden. Man ist einfach in einer Rolle drinnen und alle Menschen, die mich kennen, alle in allen Systemen, in denen ich drin bin, und wir sind ja immer in mehreren Systemen, wir sind in einer Partnerschaft, wir sind vielleicht in einer Familie, dann sind wir vielleicht noch in einer Familie, dann sind wir in der Arbeit in ein, zwei Systemen und dann haben wir unser soziales System mit den Freunden und Bekannten. Da bin ich in vielen Rollen drinnen und habe mich da so reinentwickelt. Und das ist ein bisschen so wie, das kommt mir gerade das Bild, weißt du, von Gullivers Reisen, wo der Gulliver so am Boden liegt und die kleinen Männchen haben ihn so festgenagelt mit den Seilen, ja. Und so ähnlich ist das auch, ja, wir sind da in unseren Rollen drinnen und wir sind ein bisschen festgesurrt und die Menschen mögen ja Veränderung generell nicht. Und wenn sie dann sehen, jemand in meinem Umfeld verändert sich, dann kann das auch dazu führen, dass mich das unsicher macht,
ja,
dass ich auch meine Persönlichkeit oder meine Gewohnheiten oder mein Leben in Frage stelle. Und dann sage ich, naja, und der macht jetzt was und entweder gefällt mir das nicht oder ich denke mir, das könnte ich jetzt eigentlich auch machen, aber aus irgendeinem Grund mache ich es dann halt doch nicht und das gibt mir ein schlechtes Gefühl, also schiebe ich das weg. Und oft ist es halt so, dass das Umfeld oder bestimmte Systeme uns in diesen alten Rollen halten wollen. Und dann braucht es halt extra Energie, um da rauszukommen und neue Gewohnheiten und neue Verhaltensmuster zu lernen. Und manchmal kriegt man dann halt auch das Feedback, du bist jetzt so komisch geworden und du machst das etwas anders oder du kommst nicht mehr mit oder keine Ahnung, du gehst früh ins Bett oder trinkst keinen Alkohol oder so, um einfache Beispiele zu bringen. Und dann beginnt man manchmal auch daran zu zweifeln, ob das wieder gut ist und dann lässt man sich wieder in die bekannten Rollen reinfallen, weil es einfacher ist in dem Moment. Und was halt wichtig ist, dass wir das schon üben und dass wir uns darauf vorbereiten. Weißt du, so wie wir uns vorbereiten auf ein Meeting oder als Sportler auf einen Wettbewerb, bereiten wir uns auf diese Situationen vor. Und wenn wir wissen, dass das kommt, dann können wir viel besser damit umgehen, wenn wir uns im Vorhinein schon überlegt haben, wie gehe ich dann damit um, wenn ich so ein Feedback bekomme.
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe das, glaube ich, gestern gesehen in so einem Clip, wo auch jemand so seinen Lifestyle so ein bisschen, nicht ein bisschen, schon ziemlich radikal umgeändert hat, also im Bereich Ernährung. Und das war eine Frau, eine junge Frau, und sie sagte halt auch, hat sie das so eingeblendet, so Videos, wie sie geraucht hat und wie sie Alkohol getrunken hat. Und dann sagt sie, als ich jede Woche getrunken habe und geraucht habe, da hat niemand was gesagt. Aber jetzt, wo ich meine Ernährung umgestellt habe und darauf achte, was ich zu mir nehme, sind plötzlich alle total die Meisterköche und können mir Ratschläge geben. Und also aber so kritisch gesehen, ne? Und nicht irgendwie, dass man also so hilfsbereit oder so.
Naja, das Thema Alkohol ist noch immer ein großes Thema. Ja? Ich meine, das Rauchen ist ja jetzt schon ziemlich am Abstellgleis. Ja? Aber der Alkohol ist trotzdem etwas total Toleriertes,
ja,
wo man sich denkt, das, ich habe letztes Mal ein Interview gehört von einem intelligenten Mediziner, der gesagt hat, das, was man schon lange weiß, ja, ist, dass Alkohol einfach krebsfördernd ist. Ja? Und auch in kleinen Dosen. Weil früher hat man ja gesagt, naja, so ein 8 Liter Rotwein am Tag ist eigentlich gesund, wegen Antioxidantien und bla bla bla. Ja? Und ich habe mich ja wegen meiner Krebsgeschichte auch viel damit beschäftigt. Und es gibt keine Studien, die tatsächlich sagen, Alkohol ist gesund. Ja? Die einzelnen Bestandteile sind gesund. Ja? Aber wenn du dagegen rechnest, den Alkohol, der dir vor allem, wenn du ihn jeden Tag trinkst oder zu wenig Pausen zwischen dem Konsum hast, dass sich die Leber erholen kann, da gibt es überhaupt keinen Grund, dass man sagt, das ist gesund. Aber es ist einfach so ein Ding und so wie im Workshop auch ein Teilnehmer gesagt hat, der gesagt hat, er möchte dann aufhören zu trinken, hat er gesagt, naja, das ist dann schon, wenn ich dann unterwegs bin und Geschäftsessen und da muss man sich dann doch noch ein bisschen rechtfertigen. Er hat gesagt, es wird schon besser, aber man muss sich trotzdem noch rechtfertigen. Das ist ja eigentlich total absurd, ja?
Ja, voll. Wenn man dann versucht, etwas zu verändern und dann das halt auf Anhieb nicht klappt, dass man, also viele sagen einfach, ja, dann willst du das vielleicht nicht genug, ja? Also vielleicht strengst du dich nicht doll genug an und dann kann man ja schon so auch das Gefühl bekommen, bin ich vielleicht zu schwach oder geht's eigentlich jedem so? Also auch Leuten, die mental stark sind und dann sagen, nee, ich zieh das jetzt durch. Also haben die auch solche Momente oder glaubst du, das kann man auseinanderhalten?
Oft ist es ja so, dass wir wissen, wo wir ankommen wollen, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir ansetzen mit der Veränderung und mit den Gewohnheiten. Das Hauptthema ist, dass wir uns, also gerade bei den Männern, dass wir uns meistens zu viel vornehmen und dass wir den Fehler oft machen, dass wir es nicht in kleine Schritte unterteilen. Mhm. Ja, also gerade, weißt du, bei Menschen, die gewohnt sind, etwas aufzubauen oder in Wachstum zu denken, sage ich mal, ja, weil sie es aus der unternehmerischen Sicht halt gewöhnt sind, die sagen dann, okay, ich muss dorthin kommen. Und dann ist es halt ein bisschen verkrampft und ein bisschen mit der Brechstange, statt dass sie sich überlegen, okay, was könnte ein ganz kleiner Schritt sein, der erstens mal so klein ist, dass ich mir selber keine Ausrede geben kann, es nicht zu machen. Und zweitens, wenn ich dann wieder zurückfalle, dann falle ich nur mal einen kleinen Schritt zurück. Weil das Problem ist ja, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich eine radikale Änderung, jetzt gehe ich von 0 auf 3-mal in der Woche ins Fitnesscenter, ich verwende immer dieses Beispiel, aber es ist halt am plakativsten, ja. Und dann mache ich das ein paar Wochen und dann kommt mir was dazwischen und dann falle ich wieder auf 0 zurück. Und dann bewege ich mich immer nur zwischen 3 und 0, immer zwischen schwarz und weiß. Und da ist halt die Chance, dass ich runterfall wieder und dass ich dann ganz aufhöre, relativ groß. Aber wenn ich sage, okay, ich nehme mal vor, 2 Monate lang einmal in der Woche ins Fitnesscenter zu gehen und egal welchen Tag der Woche, dann ist die Chance viel größer, dass ich es schaffe. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann habe ich nur eine Trainingssession verpasst und nicht gleich 3. Und dann ist dieses Gefühl nicht so stark, oh, es ist mühsam. Ja? Also man muss in ganz kleinen Schritten denken und man muss es sich auch leicht machen. Man muss es sich sichtbar machen. Da gibt es ja diese Tipps, weißt du, auch aus Büchern Tiny Habits oder Atomic Habits oder The Power of Habit, die sagen ja alle das Gleiche in Wirklichkeit. Ja. Du musst eine neue Gewohnheit an eine bestehende dranhängen, du musst sie sichtbar machen, du musst es leicht machen, du musst kleine Veränderungen aufnehmen, also du musst es in kleine Schritte teilen. Und da gibt es halt so ein paar Tipps und denen muss man folgen. Ja. Und dann ist es ein Dranbleiben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch jetzt am Wochenende rausgekommen, ist dieses Thema Selbstbild einfach ganz wichtig. Ja? Also die Gewohnheit, die ich neu in mein Leben einbauen möchte oder die Veränderung, die ich in mein Leben einbauen möchte, die muss zu dem Bild passen, das ich zu mir habe. Wenn ich sage, ich möchte jetzt mehr Sport machen, aber ich habe von mir das Bild und das ist unverrückbar, ich bin unsportlich oder ich bin faul oder ich möchte, keine Ahnung, was anderes, Fremdsprachen lernen, aber ich habe von mir das Bild, ich bin einfach untalentiert mit Fremdsprache, dann wird es viel, viel schwieriger werden. Und oft kommt dann die Frage, naja, was soll ich zuerst verändern? Die Gewohnheit, das Verhalten oder das Selbstbild? Und wir müssen beides, ja. Das ist wie eine Kupplung, die ineinander greift. Ja? Du musst das eine verändern und das andere anpassen. Du musst das Verhalten verändern und das Selbstbild anpassen. Und das geht Schritt für Schritt. Und das eine verstärkt das andere. Und so kommst du halt wirklich weiter.
Okay, Identität und Selbstbild. Was hat das denn so damit zu tun? Würdest du sagen, dass eigentlich nicht mein Verhalten das ist, was mich zurückhält, sondern meine Identität und mein Selbstbild? Oder wie hängt das zusammen?
Was ich auf jeden Fall mehr sehe, ist, dass es mehr am Selbstbild hängt als am Verhalten. Ja? Weil das Verhalten ist etwas, das sehe ich. Ja? Da gibt es einen, keine Ahnung, ich sehe in meinem Kalender, was mache ich wie oft, oder ich habe vielleicht irgendeine Tracking-App oder ich schreibe mir das auf, wie oft ich was mache und wie oft ich etwas nicht mache. Also das ist dann relativ einfach umzusetzen. Aber das, was unterschätzt wird, ist eben, dass das alte Bild, das ich von mir habe, das bleibt halt noch verankert, das hat sich nicht verändert. Und das hält mich zurück, das bringt mich immer wieder in meine alten Gewohnheiten. Ja? Weil Identität kommt ja von idem et idem, ja? Das Gleiche und das Gleiche. Also das, was ich immer das Gleiche tue, das, was ich wiederhole, zu dem werde ich. Ja? Weil wenn ich jedes Mal schüchtern auf der Seite stehe, ich sage jetzt irgendetwas, schüchtern auf der Seite stehe bei irgendeiner Veranstaltung und nie etwas anderes tue, dann kriege ich von mir irgendwann das Bild, ich bin der schüchterne, asoziale oder Introvertierte, der auf der Seite steht. Und dann, wenn ich mir aber ganz kleine Ziele setze, wie ich das anders mache, dann wird sich plötzlich das Bild von mir ändern, weil ich mir selber den Beweis gebe, dass ich es auch anders machen kann. Also wenn ich es anders machen kann und öfter anders machen kann, naja, dann ist das ein Teil eben meiner Identität. Und das ist das System, das bei Veränderung immer ganz wichtig ist. Und da kommen wir nicht drum herum, wenn wir uns mit Veränderung beschäftigen, vor allem mit Zielen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, dass wir uns ganz genau mit dem Bild auseinandersetzen müssen, das wir jetzt von uns haben. Weißt du, das mit dem Berg, ja, ich kenne zwar die Route, um auf den Berg raufzugehen, aber ich muss auch wissen, wo ich loslaufe. Das wird oft vergessen. Ja, alle sehen das Gipfelkreuz, aber keiner überlegt sich, wo er eigentlich steht. Und wirklich sich genau zu überlegen, wer bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt in meinem Leben, was ist gut, was kann ich schon, wo kann ich vielleicht auch ansetzen, wo sind Ressourcen vorhanden und womit bin ich aber unzufrieden, was möchte ich verändern und da eben auch realistisch sein und das akzeptieren und sich nicht davor schummeln und sagen, naja, das geht schon irgendwie. Nein, das ist ja, dazu machen wir das ja. Und man muss ja auch da ein bisschen das mit Humor nehmen und sagen, okay, ich bin halt ein bisschen schrullig oder ich habe das halt bisher immer so gemacht, weil, kann man sich alles anschauen. Aber ich muss wissen, wo starte ich, wie sehe ich mich jetzt und wo möchte ich hin. Ohne dem ist Veränderung langfristig selten erfolgreich.
Würdest du sagen, dass dieses System, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, dass das auch versucht, mich zu schützen? Und wenn ja, wovor versucht es mich zu schützen?
Ja, sicher, klar. Wenn wir sagen, wir gehen davon aus, dass wir noch ein Gehirn haben, das sich seit der Steinzeit nicht sehr viel weiterentwickelt hat, so übertrieben gesagt, ja, aber so vom Grundverhalten, ja, dann ist ja logisch, ja, wenn ich immer nach rechts gegangen bin, wenn ich aus meiner Höhle rausgekommen bin und ich habe überlebt und da ist kein Mammut auf mich zugelaufen, wieso sollte ich dann nach links gehen? Es ist eine unnötige Gefahr. Also sind wir so darauf programmiert, zu wiederholen, was uns am Leben erhalten hat, auch wenn es uns nicht glücklich gemacht hat, weil das ist egal, weil unser Auftrag in der Evolution ist ja nicht glücklich zu sein, sondern uns zu vermehren. Und solange mich das am Leben hält, werde ich das wiederholen und alles, was eine Veränderung bedeutet, heißt mehr Energie ausgeben und das ist ein Risiko, weil ich weiß nicht, wann die nächste Nahrung daherkommt. Also gehe ich möglichst sparsam mit meiner Energie um. Das heißt, ich wiederhole, weil alles, was ich wiederhole, kann ich mit weniger Energie machen und das mache ich ja im täglichen Leben heute genauso. Ich komme ins Büro, stelle mir einen Kaffee hin, drehe meinen Outlook an und beginne mal meine E-Mails zu checken. Ja, das braucht am wenigsten Energie, ist aber leider halt auch das, was mich nicht weiterbringt.
Ja. Also ich habe irgendwie im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren tatsächlich, also in Verbindung zu diesem Thema angefangen, so Wörter zu hinterfragen oder die Bedeutung von Wörtern, wie sie immer in der Gesellschaft, in der wir leben, ja, erklärt werden. Zum Beispiel Loyalitäten. Mhm. Ja, so, und wenn ich so an Loyalität denke, in meinen Augen wurde das immer als etwas total Positives dargestellt. Und wenn ich zum Beispiel so daran denke, wenn Menschen, die haben eine Ausbildung gemacht, die sind in dem Betrieb geblieben, ja, oder die sind nie über sich hinausgewachsen, weil sie loyal sein wollten, im Sinne von, ja, ich bin hier bis zur Rente und bin hier total der treue Mitarbeiter oder was auch immer, sei es auf der Arbeit oder in Familien oder in Beziehungen.
Ja.
Und im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt zum Beispiel aber entwickelt habe, weil ich teilweise immer das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt eine gewisse Zeit hier gewesen, ich habe meine Aufgaben gemacht, aber irgendwie möchte ich jetzt einen Schritt weiter. Und wenn ich dann in neuen Gesprächen saß, dann wurde es immer so, oh ja, komisch, wieso haben Sie denn gewechselt? Also, und dann wurde es immer als etwas Negatives betrachtet und auch dargestellt. Und man musste sich so rechtfertigen oder herausreden oder es positiv irgendwie versuchen zu erklären. Das ist so etwas, was ich irgendwie ganz lange einfach für mich irgendwie hinterfragt habe. Was bedeutet das eigentlich, dieses Wort Loyalität und oder auch Egoismus, nur weil ich an mich eher denke als oder Grenzen setze und so weiter.
Na klar.
Und das finde ich halt total spannend. Ne? Also da habe ich mich dann halt gefragt, ob dieses, dass mich das immer wieder zurückzieht, ja, wenn ich versuche, etwas zu verändern, ist das auch eine Loyalität irgendeinem System gegenüber oder irgendwelchen Menschen gegenüber? Und wie komme ich da raus oder wie erkenne ich das?
Mhm. Also das sind zwei interessante Fragen. Ja. Die eine Sache ist, wie Wörter besetzt sind, weil Wörter werden ja total unterschätzt von ihrer Wirkung, weil die Kommunikation und die Sprache ist ja sozusagen der Filter, durch den wir wahrnehmen, was von außen kommt und teilweise auch, was von innen kommt. Weil ich kann einem Gefühl, das ich in meinem Körper spüre, kann ich das Etikett geben, Nervosität, oder ich kann ihm das Etikett geben, Aufregung.
Ja.
Das Gefühl ist genau das gleiche, aber mit dem Etikett, das ich es gebe, kriegt es eine komplett andere Bedeutung für mich. Und je nachdem, wie ich es dann tagge, kriegt die Situation eine andere Bedeutung und dadurch kriegt die Erfahrung, die ich dann speichere, aus dieser Situation ja auch eine andere Bedeutung. Und das wirkt sich ja dann aus, wie ich dann in Zukunft entscheide, wenn ich in so einer ähnlichen Situation bin oder in so eine ähnliche Situation komme. Ja? Wenn ich, weiß nicht, wenn ich auf der Hochschaubahn sitze und ich speichere das mit Angst, werde ich nicht mehr auf die Hochschaubahn gehen. Wenn ich das speichere mit Aufregung, dann werde ich vielleicht das wieder machen, ja. Und da gibt es ganz viele, da gibt es auch ganz viele Studien dazu, dass es nicht so eindeutig ist, was wir da jetzt spüren und dass es sehr von den eben vergangenen Erfahrungen abhängt, wie wir etwas erleben und dadurch auch Entscheidungen treffen. Also das ist mal super wichtig. Ja, und dann gibt es noch den zweiten Aspekt, ob das mit Loyalität zusammenhängt. Da gibt es ja ganz interessante Geschichten von Kindern. Und wenn wir jetzt gerade aktuell, ich habe heute gerade gelesen, der Sohn von der dänischen Königin, der ja irgendwie so ein uneheliches Kind war aus einer Beziehung mit einem Typen, der im Gefängnis war und so weiter. Der ist jetzt gerade am Weg ins Gefängnis, ja, oder zumindest sitzt er gerade vor Gericht. Ja. Und da gibt es ganz viele Fälle von Kindern, wo man gesehen hat, die haben begonnen, kriminell zu werden, ne? Um loyal zu einem Elternteil zu sein. Ja, also die Chance, dass du straffällig wirst, wenn dein Vater ein Krimineller war, ist viel, viel, viel höher, als wenn das nicht der Fall war. Und eine Theorie davon ist eben, dass man sagt, ich suche den Kontakt oder die Ähnlichkeit zu meinem Elternteil und deswegen wiederhole ich, was der gemacht hat.
Ja, total irre, ne?
Das ist auch eine Art von Loyalität. Ja. Und insofern gibt es da sicher viele Aspekte. Auch könnte auch sein, loyal im Sinn von, okay, mein Elternteil hat bestimmte Dinge irgendwie interpretiert und hat gesagt, okay, das macht man so, so verhält man sich im Leben. Man zahlt pünktlich seine Steuern oder man zahlt sie halt nicht oder man darf ein bisschen schummeln oder man darf nicht schummeln. Okay, und das lerne ich halt dann als Kind und das ist dann wiederum meine Sprache und meine Interpretation der Welt.
Ja, und das finde ich aber auch interessant, weil du gerade Schummeln gesagt hast. Also ich habe irgendwie auch mal so ein Interview gesehen mit einer Unternehmerin, glaube ich, war das, oder Unternehmer. Und da ging es halt auch darum, dieses in der Schule, dass du machst deine Aufgaben für dich und du stellst, kennst du noch diese Trennwände, die sie dann immer aufgestellt haben, wenn man Klausuren und sowas hatte? Und keiner darf rüber gucken und keiner darf so. Und dann haben die auch gesagt, das ist so blöde, weil du halt gleich die konditionierst, du musst es alles alleine und Teamwork ist überhaupt nicht gut oder nötig. Und wenn jemand irgendwie Unterstützung benötigt, ist es Schummeln und dann ist es schlecht und dann hat das nicht allein, ne? Das wird sofort bestraft und das war so das Thema. Und das fand ich halt auch so interessant irgendwie. Und das finde ich auch total verwirrend, wenn man so aufwächst. In einer Phase deines Lebens ist das schlecht, in der nächsten Phase sollst du es wieder machen, dann sollst du es wieder nicht machen. Das ist total. Und das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. So, also kann es sein, dass ich jemandem oder etwas treu bleibe, ohne dass ich das bewusst überhaupt wahrnehme? Also, ja, klar, ne?
Ja, sicher, klar. Einfach aus Gewohnheit und aus, ich bin nicht, aus welchem Grund auch immer, bewusst genug des Verhaltens, das ich tue. Weil weißt du, solange mein Verhalten mir nicht irgendeinen Schmerz auslöst, werde ich es ja wahrscheinlich nicht verändern. Und manchmal reicht es nicht, dass es andere Menschen stört oder dass andere Menschen mehr oder weniger subtil mir zu verstehen geben, hey, du solltest das ändern. Also wieso sollte ich es dann ändern? Mir fällt es nicht auf. Ich kenne es vielleicht auch gar nicht anders. Also ist es schwierig zu verändern. Ja? Deswegen ist es ja auch in Beziehungen so wichtig, ehrlich zu sein und die Dinge anzusprechen, weil man dadurch dem anderen die Möglichkeit gibt, in einen Spiegel zu schauen. Und ich meine, der ist ja auch nicht immer ganz klar, manchmal ist der ja auch ein bisschen verzerrt, aber das ist schon eine wichtige Basis für eine Beziehung, dass man dem anderen ehrlich sagt, was man spürt und wie es einem geht, weil man ihm damit auch die Chance gibt, darüber nachzudenken, wie er sich verhält und was er so tut. Bei Kindern ist es ja ähnlich. Ja? Kindern musst du ja auch sagen, das ist nicht so gut, wie wäre es denn anders möglich? Oder überleg mal einen anderen Weg. Nicht um sie zu bestrafen, sondern eher um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln.
Und wenn wir nochmal so darüber reden, dieses Zurückhalten, wenn mich etwas zurückhält, also welches Verhalten würde das denn noch verschlimmern? Also dieses, dass ich einen Schritt nach vorne gehe und dann zieht mich wieder was zurück. Was könnte ich im schlimmsten Fall machen, um das irgendwie noch negativ zu beeinflussen?
Denke ich auch wieder ein bisschen an unseren Workshop vom Wochenende. Die Angst vor Fehlern, ja, und die Angst vorm Scheitern. Und das ist halt etwas, was die Kinder eingetrichtert bekommen in der Schule und was wir bei den Erwachsenen noch immer sehen. Und das ist halt, glaube ich, sehr unterschiedlich von Familie zu Familie, was ich so sehe. Es gibt Familien, da gibt es eine gute Fehlerkultur, unter Anführungszeichen, oder Unternehmen, da gibt es eine gute Fehlerkultur. Da werden die Menschen oder die Kinder oder die Jugendlichen dazu ermutigt, Fehler zu machen und Sachen auszuprobieren. Und dann hast du halt die so in ganz Standard-Settings aufwachsen, auch von der Schule her. Und da wird alles mit Rot unterstrichen und der Fokus ist immer auf den Fehlern. Eigentlich sollte der Fokus auf dem sein, was richtig ist und nicht auf dem sein, was falsch ist. Ja. Und da kriegen wir Angst vor Fehlern. Aber niemand sagt uns, dass wir, wenn wir keine Fehler machen, uns auch nicht verbessern können. Ja, das ist ja ein total, total dummes System. Eigentlich sollten wir sagen, ah, gut, dass du einen Fehler gemacht hast, da hast du was ausprobiert, hat nicht funktioniert, probier es mal andersrum. Ja. Okay, wenn ich mich gar nicht darauf vorbereitet habe und gar nichts gelernt habe oder anscheinend überhaupt kein Interesse habe, dann muss man einen anderen Weg probieren. Ja. Aber da ist auch nicht der Weg, auf den Fehlern rumzuhacken. Da muss man sich mit den Kindern beschäftigen. Das muss man alles viel, viel differenzierter sehen. Ja,
ja, also okay, Fehler wäre so ein Ding. Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre ein gesünderer Umgang damit?
Ich glaube, eine Sache, die ganz unterschätzt wird auch, da gibt es ein sehr gutes Buch von der Carol Dweck, das heißt Selbstbild, auf Englisch heißt es Mindset, das passt irgendwie besser. Aber siehst du, das zeigt auch schon wieder die Unterschiede in der Sprache und was die Sprache für Möglichkeiten aufmacht oder eben nicht. Sie hat diese Idee geprägt, das kommt nicht ganz von ihr, aber sie hat es bekannt gemacht, diese Idee von einem Fixed Mindset. Ja. Das heißt, sie hat das festgemacht an diesem Beispiel von Studenten. Sie hat auf der Uni unterrichtet und hat gesehen, okay, es gibt Studenten, die mit Niederlagen und Anführungszeichen oder mit schlechten Noten gut umgehen können und welche, die können nicht gut damit umgehen. Und hat sie gesagt, irgendwie, da stimmt doch was nicht. Die eine Gruppe sagt, boah, ich bin zu dumm, ich werde dieses Studium nie schaffen, ich höre jetzt auf. Und die andere Gruppe sagt, naja, ich habe halt einfach nicht genug gelernt. Ich mache es nächstes Mal besser. Und da hat sie sich ein bisschen näher damit beschäftigt und hat einfach gesehen, es gibt tendenziell zwei Gruppen. Die eine Gruppe denkt, ich bin so, wie ich bin, ich habe die Fähigkeiten, die ich habe und mit denen muss ich durchs Leben gehen. Also so wie wenn man dir quasi eine bestimmte Augenzahl würfelt am Anfang des Lebens und dann sagst du, okay, das kann ich und das kann ich nicht und so ist das. Und die anderen, die haben so ein Growth-Mindset, also ein Wachstums-Mindset oder ein Entwicklungs-Mindset und die sagen halt, ich kann im Prinzip alles lernen. Ich muss nur halt die Energie und die Zeit reinstecken und mich auf meinen Hosenboden setzen. Und natürlich im Leben tun sich die leichter, die so ein Wachstumsmindset haben, weil die eine Niederlage unter Anführungszeichen nicht als Niederlage ihrer Person in wahrnehmen, sondern einfach als Niederlage ihrer Leistung. Das heißt nicht, ich bin dumm, sondern das heißt einfach, ich habe nicht genug gemacht dafür oder ich habe es vielleicht falsch eingeschätzt. Ich habe das gesehen bei meiner Nichte, wie sie auf die Uni gekommen ist. Da hat sie sich total verschätzt, wie viel man lernen muss für die ersten Prüfungen. Und da war sie ganz traurig, weil es so schwierig war. Aber es hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie nicht klug damit genug dafür ist, sondern einfach, sie hat einfach unterschätzt, wie viel man dafür lernen muss. Ja? Und das sieht man im Leben oft. Ja? Oder dass immer so Überwindung und Härte so in den Vordergrund gestellt werden. Ne? geht es auch, weißt du, viel auf Social Media und Eisbaden und Ultramarathon und so weiter, statt dass man einfach sagt, nein, einfach konsequent jeden Tag dranbleiben und jeden Tag etwas tun. Und da kannst du im Prinzip alles lernen. Und wenn du sagst, weißt du, ich möchte in 10 Jahren zum Mond fliegen, ist auch nicht unmöglich. Ja? Musst halt anfangen zu sparen, aber unmöglich ist es nicht. Wir können in genug Zeit können wir fast alles erreichen. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt so fix ins Leben gestoßen worden und man hat diese Eigenschaften und damit ist es gut. Man kann sich nicht verändern.
Ja, ich finde, also jeder muss ja auch für sich selber so diesen Weg finden, was für einen gut funktioniert, um sich da so wieder rauszuholen. Ich habe das bei mir jetzt gemerkt, immer wenn ich so Situationen habe, wo ich dann halt merke, okay, irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist so jetzt mein erster Gedanke immer, du bist die einzige Person, die dir im Weg stehen kann. So, und dann in dem Moment, wo ich diesen Satz denke, kommt gleich dieses Bild in meinen Kopf, wie ich dann so an einem Weg stehe und einfach aus dem Weg gehe, weißt du? Mir einfach sozusagen mich so quer hinstelle und mir Platz mache, damit ich durchgehen kann. Und das hilft mir so. Ich weiß gar nicht, woher das auf einmal kam. Das habe ich erst seit ein paar Wochen. Aber das hilft mir so extrem, sofort in so eine andere Perspektive zu switchen und das irgendwie anders zu betrachten. Und dann habe ich auch das Gefühl, ist es leichter, vorwärts zu gehen und gar nicht mehr auf das zu schauen, was jetzt irgendwie ja zurückgeblieben ist oder nicht darüber zu grübeln. Ja, okay, es wurde jetzt so... ist jetzt so gelaufen, aber wir können es jetzt anders machen.
So wie der eine Teilnehmer am Wochenende gesagt hat, die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel. Ich hatte auch so etwas ganz Ähnliches, wie du beschreibst. Das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, 20 oder so etwas. Nein, vielleicht älter, wahrscheinlich 25. Und da habe ich den Speech gehört von irgendeinem, ich glaube, es war irgendein Politiker, ein Deutscher. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und er hat gesagt, wissen Sie, wir leben ja in so einer modernen, vernetzten Welt. Und wenn Sie jetzt beschließen, Sie wollen jetzt nach Australien gehen zum Arbeiten und zum Leben, da gibt es nur eine Person, die das verhindern kann und das sind Sie selbst.
Ja, ja, genau.
Habe ich mir gedacht, ja, ist so simpel, aber er hat total recht. Ja? Und das war für mich genau das Gleiche, was du jetzt beschrieben hast mit dem Bild, war für mich dieses Ding, da habe ich mich immer dran erinnert, habe gesagt, ja, es kann nur ich verhindern, dass ich weiterkomme. Es kann sonst niemand verhindern. Und dieses den anderen die Schuld geben und den Umständen, ja, manche haben vielleicht schwierigere Umstände und manche haben leichtere und manche haben Förderer und Mentoren und manche nicht und so weiter und so weiter. Aber der sich wirklich im Weg stellen kann, ist man immer selbst.
Ja, aber ich glaube, man muss auch immer an einen gewissen Punkt kommen vom Bewusstseinslevel, sage ich jetzt einfach mal, wo man in der Lage ist, schon so viel zu reflektieren oder auch sein eigenes Verhalten zu reflektieren, dass man das überhaupt erkennt. Also, dass dieser Satz überhaupt Wirkung hat.
Sinn macht.
Ja, Sinn macht, genau. Dass man das einfach auch so erkennen kann. Also, und das finde ich ja so interessant, dass man eigentlich immer so total kompliziert denkt, aber diese ganz einfachen Sachen... Das hatte jetzt, ich glaube, letzte Woche hatte einer aus meiner WhatsApp-Liste, hat das in seinen Status gepackt, so ein Bild von Forrest Gump war das. Dieses, dumm ist der Dummes tut. So, und das war's, ne? Und dann liest du das. Und das ist aber auch eine Person, ja. Der hat so auch mehrere Abschlüsse, ne? Und ist total gebildet und super hohen IQ und alles Mögliche. Und da habe ich auch gedacht... Weißt du, und der stellt das rein und ich habe mir so richtig vorgestellt, wie er da saß und das gesehen hat und dann gedacht hat, ja, stimmt. Weißt du, so einfach und
ja,
so simpel.
Sicher, ganz simpel. Ja. Ja, ganz simpel. Ja, die Sache ist, man muss halt zu dem Level kommen, wo man sagt, Level jetzt nicht im Sinn von, ich bin so weit entwickelt, sondern einfach eine Phase des Lebens oder gewisse Erlebnisse haben, dass man die Verantwortung für sich selber übernimmt und sich nicht hinter irgendetwas versteckt und am besten auch schon mal erlebt, dass das, was ich tue, ganz direkte Konsequenzen hat. Ja, weil solange ich in so einer Bubble lebe und es eigentlich egal ist, was ich mache und ich in irgendeinem Job bin, wo das überhaupt keinen Unterschied macht, was ich mache oder vielleicht in irgendeiner Familiensetting lebe, wo ich herumkommandiert werde, unter Anführungszeichen, oder eigentlich mich nicht durchsetzen kann, da ist es auch egal, welche Entscheidungen ich treffe, sozusagen. Das heißt, ich muss mich auch in eine Situation bringen, wo ich dann einmal etwas entscheide und das hat eine Auswirkung.
Ja, okay. Letzte Frage. Was sollte denn jemand auf keinen Fall tun, wenn der das Gefühl hat, dass der jetzt gerade so feststeckt und nicht weiterkommt?
Naja, weiter feststecken. Ja, das ist ganz simpel. Wenn Menschen zum Coaching zum Beispiel kommen, ja, die einzigen, die du nicht in Gang bringst, sind die, die sozusagen keine Energie reinstecken wollen, weil sie keinen Druck haben. Weder, dass sie besonderes Pain haben, noch, dass sie besonderen Zug dazu haben, dass sie sagen, es soll mir besser gehen. Die, die sagen, naja, ist eigentlich alles okay. So mittelprächtig, ja. Nicht heiß, nicht kalt. Das ist schwierig. Und teilweise ist halt unser System, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft auch so gemacht, ja, dass wir in so einer mittleren Zufriedenheit gehalten werden. Ganz glücklich sind wir nicht, aber wir überleben halt. Ich glaube, sich damit zufrieden geben, ist halt etwas, was ganz schlecht ist. Weißt du, und natürlich, das ist auch nicht so einfach, da so eine gute Aussage zu machen. Letztes Mal habe ich einen Call gehabt mit einem jüngeren Mann. Und ich habe gesagt, schau, das Ziel des Lebens ist in Wirklichkeit, dass du glücklich bist. Ja? Und der war aus so einer mittelprächtigen Situation. Und dann hat er gesagt, ja, aber wie viel glücklich ist genug? Er hat gesagt, ja, ist keine schlechte Frage an sich. Ja? Aber das heißt ja schon, dass ich sage, ich bin nicht mit 100% glücklich zufriedener. Und dann sage ich halt, akzeptiere ich halt 20% unglücklich sein oder 40% unglücklich sein oder, ja. Man darf nicht in diesen Optimierungswahn verfallen und sagen, juhu, jeder Tag ist super und alles in meinem Leben ist perfekt, weil das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und selbst wenn es so ist, dann wird dann das langweilig werden, wenn man keine Ausschläge nach oben und unten hat. Aber man sollte halt schon schauen, dass man, meine Lebensphilosophie, ja, muss ja auch nicht für jeden passen, dass man möglichst viel Zeit in einem möglichst glücklichen Zustand verbringt. Weil worauf sollen wir unser Leben sonst optimieren? Ja? Auf Materielles zu optimieren macht wenig Sinn. Ja? In Österreich gibt es diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Tasche. Das heißt, du kannst nichts mitnehmen, egal wie viel du auf deinem Konto hast oder auflädst. Also was nimmst du mit? Du nimmst mit Erfahrungen, ja, schöne Momente, und du nimmst mit die Erinnerungen von Beziehungen. Und ich glaube, darauf sollte man sein Leben optimieren. Ja? Und Arbeit, natürlich macht Arbeit für sich Sinn und es macht Spaß und es ist wie ein Spiel und es ist ein bisschen Competition und man verdient Geld und man gibt anderen Leuten Möglichkeit, sich auch zu entwickeln. Aber ich glaube trotzdem, der Hauptzweck muss auch von Arbeit sein, ja? Dass ich möglichst viel Zeit in einem guten Zustand verbringe.
Absolut. Wunderbar. Herzlichen Dank wieder für unser spannendes Gespräch.
Danke für die guten Fragen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche und an alle Zuhörer. Abonnieren nicht vergessen. Wichtig, das ist ganz wichtig, damit unsere Podcasts und YouTube-Videos auch mehr ausgespielt werden.
Genau, damit wir noch mehr erreichen, noch mehr ins Gespräch kommen, die Gruppen wachsen.
Genau. Okidoki, dann bis zur nächsten Woche.
Wunderbar, herzlichen Dank. Bis nächste Woche.